ARD.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Das sagt die scheidende Bundesaußenministerin Baerbock, die mit ihren EU-Amtskolleginnen und Kollegen über die Lage in der Ukraine beraten hat. Einen Bericht über das Treffen hören Sie gleich.
Soll Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern? Der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz sagt ja. Wir blicken auf die wieder aufgeflammte Debatte.
Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und Westjordanland in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Euro angekündigt.
Und zugleich kommen die Verhandlungen über eine Wiederherstellung der Waffenruhe im Gazastreifen offenbar nicht voran. Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, zwei Raketen aus Russland treffen die Stadt Sumy im Osten der Ukraine. Mindestens 34 Menschen sterben, über 100 weitere werden verletzt. Unter den Opfern sind insgesamt 17 Kinder. Dieser Angriff gestern hat erneut großes Entsetzen in der Welt ausgelöst und überschattete heute auch ein Treffen in Luxemburg.
Ja, die Außenminister und Ministerinnen der EU haben dort beraten. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine spielt bei diesen Treffen natürlich immer wieder eine Rolle. Und immer wieder kommt es dann ja zu plötzlichen aktuellen Ereignissen, mit denen sich die Minister dann befassen müssen. Helga Schmidt ist unsere Korrespondentin und hat das Treffen für uns verfolgt.
Dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde. Wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Alles gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte. An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
Große Empörung also nach dem russischen Angriff auf Sumy. Und auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat Merz hat klare Worte gefunden. Er sagt, Russland habe ein schweres Kriegsverbrechen begangen. Und in dem Zusammenhang hat er sich auch noch mal zur Dauerdiskussion Taurus-Lieferungen geäußert.
Genau, Friedrich Merz war in der ARD-Sendung Karin Mioska zu Gast. Und da hat er sich noch einmal zu diesem ja in Deutschland sehr umstrittenen Thema positioniert. Merz hatte sich ja schon früher im Gegensatz zu noch Kanzler Scholz dafür ausgesprochen, der ukrainischen Armee auch Taurus-Marschflugkörper zu überlassen. Und bei dieser Aussage bleibt er.
Die ukrainische Armee muss aus der Defensive herauskommen. Sie muss mal selbst auch einen Teil dieses Geschehens bestimmen können. Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper. Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Das muss abgestimmt werden. Und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen.
Ja, und diese Aussagen vom wahrscheinlich neuen Bundeskanzler Merz werden bestimmt auch in Moskau mit Interesse verfolgt. Ist denn von dort schon was zu hören?
Ja, der Kreml hat wenig überraschend die Äußerungen von Merz kritisiert und wie schon bei anderen Waffenlieferungen an die Ukraine auch eine Warnung ausgesprochen. Hören wir mal rein in das Statement von Kreml-Sprecher Pieskow.
Den Aussagen von Herrn Merz zufolge ist er ein Befürworter einer härteren Haltung und verschiedener Schritte, die zwangsläufig nur zu einer weiteren Eskalation der Situation um die Ukraine führen können und werden.
Die Taurus-Debatte ist also wieder aufgeflammt. Wie lässt sich das bewerten? Dazu hat der Politikwissenschaftler Christian Mölling im Interview auf NDR Info seine Einschätzung abgegeben. Er war lange für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik tätig und arbeitet derzeit für das European Policy Center, einer gemeinnützigen Denkfabrik mit Sitz in Brüssel. Er sagt im Gespräch mit Moderatorin Ulrike Heckmann, eine Wunderwaffe sei der Taurus nicht.
Es bleibt beim Taurus dabei, eine einzelne Waffe ändert nicht den gesamten Kriegsverlauf. Und wenn man diese Waffe liefert, dann hat sie nur so weit Wirkung, wie man auch davon große Reserven eigentlich hat. Also der Radius, der Reichweite dieser Waffe, der ist schon auf der einen Seite beeindruckend, die Fähigkeiten, die man damit hat. Aber wenn man das nur für eine kurze Zeit zur Verfügung stellen kann, weil man selber nicht bereit ist, allzu viele abzugeben, dann ist das eine zwischenzeitliche Einschränkung Russlands, die aber nicht dauerhaft militärische Optionen für Russland verunmöglicht oder zumindest das Risiko bestimmter Aktionen, wie zum Beispiel Starts von Bombern beeinflussen würde.
Der Kreml reagiert ja schon mit Warnungen auf diese Äußerungen von Merz. Wie schätzen Sie das ein? Die Gefahr auch, dass Deutschland dadurch Kriegspartei werden könnte?
Na, ich glaube, die Frage ist ja der Diskurs, den wir 2023, 2024 die ganze Zeit lang gehabt haben, nämlich schon quasi eigentlich annehmen, dass da irgendwas kommen würde. Wir haben gesehen, dass auf die Raketen, die Frankreich und Großbritannien geliefert bzw. eingesetzt haben, nichts weiter passiert ist. Für Deutschland muss man einfach unterstellen, dass Russland immer wieder glaubt, und wir helfen auch noch dabei, dass solche Drohungen mit Eskalation bei uns auf einen ganz fruchtbaren Boden fallen, weil wir auf keinen Fall so etwas haben möchten. Und von daher ist das, glaube ich, jetzt auch eine, wie soll ich sagen, nicht eine Bewährungsprobe, aber in dieser Phase, wo man die Taurus wieder ins Spiel bringt, etwas, wo die nächste Bundesregierung, glaube ich, sehr klar sein muss, dass sie bereit ist, hier andere Wege zu gehen und möglicherweise nicht dem kurzfristigen öffentlichen Diskurs zu folgen, sondern aus einem klaren strategischen Kalkül heraus sagt, wir gehen diesen Weg jetzt. Und was wir gesehen haben, ist in dem Augenblick, in dem man Führung bei diesen Fragen übernommen hat in der Vergangenheit, also politische Führung übernommen hat, ist es jetzt nicht so, dass die Bevölkerung sich dem unbedingt verweigert hat, wenn man gute Argumente gehabt hat.
Ja, Laura, wir wollen nochmal auf ein Thema zurückkommen, über das wir schon am Anfang unseres Podcasts gesprochen haben, nämlich das Treffen der EU-Außenminister. Die haben nicht nur über die Ukraine und Russland beraten, auch der Krieg im Nahen Osten hat eine Rolle gespielt und wird es auch noch weiter tun. Worum geht es denn dieses Mal?
Ja, im Mittelpunkt steht die Lage im Gazastreifen und im Westjordanland. Mehrere Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde sind dafür ebenfalls nach Luxemburg gekommen. Heute Abend soll es da noch ein Extratreffen geben. Innerhalb der EU gibt es ja die Hoffnung, dass die Autonomiebehörde die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen könnte, wenn denn der Krieg zwischen Israel und der Hamas irgendwann zu Ende ist. Israels Ministerpräsident Netanyahu lehnt das aber ja bekanntlich ab.
Ja, die EU sieht das aber, wie du schon sagtest, anders und unterstützt die Autonomiebehörde. Da gab es auch schon vor dem Treffen eine Ankündigung.
Genau, es sollen weitere EU-Gelder für die Palästinenser fließen. Die EU-Kommission spricht von rund 1,6 Milliarden Euro. Ein Teil davon ist demnach direkt für die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland vorgesehen. Allerdings ist das Geld auch an Bedingungen geknüpft, nämlich, dass die Behörde reformiert wird. Derzeit hat sie nur noch wenige Befugnisse und sie ist auch unter vielen Palästinensern unbeliebt. Sie gilt als nutzlos und zunehmend korrupt.
Und wohin fließt der andere Teil der Hilfsgelder?
Ja, der soll laut EU-Kommission direkt dafür genutzt werden, Zerstörtes im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland wieder aufzubauen. Und zwar, sobald es die Lage vor Ort erlaubt, heißt es da wörtlich. Als Beispiele werden etwa die Wasser- oder auch die Energieversorgung genannt.
Der Wiederaufbau der palästinensischen Gebiete setzt ja aber eigentlich voraus, dass die Waffenruhe wiederhergestellt wird. Ist das denn in Sicht?
Na, die jüngsten Gespräche in Kairo dazu sind wohl ohne Durchbruch zu Ende gegangen. So ist das jedenfalls aus Verhandlungskreisen zu hören. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas will demnach weiterhin, dass jede Vereinbarung ein grundsätzliches Ende des Gaza-Kriegs zur Folge hat. Für Israel dagegen ist der Krieg so lange nicht zu Ende, wie die Hamas nicht vollständig besiegt ist. Ja, und die Hamas lehnt aber eben jeden Vorschlag ab, ihre Waffen niederzulegen. Im Hintergrund wird zumindest aber offenbar weiter beraten, ob und wie viele israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden könnten.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Laura Janke aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.